herzlich willkommen zu unserer dritten Mini-Folge von Künstliche Intelligenz und Robotik in der Landwirtschaft. Und heute ist Sven Laake bei mir zu Gast. Er arbeitet als CSO in einem Startup, das nennt sich Nature Robots. Hallo Sven, wir kennen uns auch schon eine Weile. Wir haben uns immer mal wieder auf diversen Agroforst-Veranstaltungen getroffen, ne?
Richtig. Insofern freue ich mich sehr, heute hier dabei zu sein und dir etwas über uns und Nature Robots zu erzählen.
Ja. Ja, spannend. Vielleicht magst du gleich zu Beginn mal kurz erzählen, was ist denn Nature Robots und was ist denn deine Rolle dort als CSO?
Sehr gerne. Genau, vielleicht vorab, wir möchten oder unser Ziel ist es, mit Nature Robots die führende KI und Robotik Design in Softwareplattformen zu werden für die regenerative und komplexe Landwirtschaft. Und dabei versuchen wir, oder ist unsere Mission, Tausenden von Landwirten dabei zu helfen, regenerative Anbaumethoden umzusetzen und zu ermöglichen mit Technologie. Und dabei arbeiten wir gerade an einem vollständig autonomen Full-Farming-System. Und wir starten schon heute landwirtschaftliche Roboter aus, als auch Maschinen mit unserer Autonomie-Software. Und deswegen ja, sind wir dort mit einem Team gestartet. Inzwischen sind wir vier Gründer, 9 Mitarbeiter und verfolgen diese Mission auf diesem Weg dahin. Ich bin einer dieser 4 Mitgründer und habe sehr stark die Vision und die Idee mitgeprägt und freue mich, Teil des Teams zu sein.
Ja. Und wann seid ihr denn gestartet oder was gab denn für dich so den Ausschlag, dich sozusagen in diesem Feld zu beschäftigen? Du hast du das eigentlich schon immer gemacht, oder?
Richtig, ja, war so richtig. Kam es eigentlich daher, vielleicht von meinem Werdegang und das ist auch ein bisschen noch der, wo sich auch Nature Robots hin entwickelt hat oder warum wir da stehen, wo wir sind. Ich selber war ja 12 Jahre lang bei einem großen Landmaschinenhersteller tätig in der strategischen Weiterentwicklung. Das heißt, strategische Weiterentwicklung nach innen und nach außen, Firmengründung, Neugründung, Übernahmen, strategische Ausrichtung.
Kartoffelvollruder habt ihr.
Genau, richtig. Kartoffelvollernter. Ja, unter anderem voll, ja. Gemüse und Zuckerrüben. Mhm. Genau, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hätte auch sehr, sehr viel Energie noch weiter da auch reingeben wollen. Habe aber gemerkt, dass da eine langfristige Vision eine andere Richtung geht und oder viel stärker noch von mir erfüllt werden möchte. Das Wort Berufung trifft es eigentlich noch viel schöner. Und diese Berufung, die habe ich dann sehr stark erfahren, ungefähr 2016, nachdem ich, man kann schon sagen, eine vorgezogene Midlife-Crisis etwa hatte und ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und dann habe ich jemanden gemeinsamen Bekannten von uns beiden auch unter anderem kennengelernt, der mich dann sehr stark mitgenommen hat auf diverse Agroforst-Systeme nach England, unter anderem ganz viel Permakulturbetriebe in Frankreich, Baccalaureat, Martin Wolfe angeguckt habe und diverse Therapreta-Projekte gesehen habe. Und überall habe ich Leute leider gesehen, die überwiegend jenseits der 70, 80 Jahre fast waren. Und das hat mich dann doch nochmal motivierter, stärker. Und dann habe ich nach und nach, dann haben sich unsere Wege eigentlich auch gekreuzt, als ich dann noch stärker in das Witzenhausener Netzwerk reingekommen bin, so ein bisschen. Und da habe ich dann sehr viele Gleichgesinnte auch gefunden. Genau, ja. Und da kann man auch wiederum auch sagen, auch so ein Punkt, ich glaube, sogar kann sogar sein, dass du das sogar warst oder jemand anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwann hatte jemand mal von euch erzählt, wir kennen jemanden, der beschäftigt sich mit Esskastanien und wir glauben, Esskastanien könnten ein bisschen cooler als Kartoffeln sein. Und da musste ich natürlich nach meinen 12 Jahren voller Kartoffelenthusiasmus ganz schön lange erstmal ein halbes Jahr dran knacksen. Und genau, und dann irgendwann ist natürlich dann auch mit anderen Themen natürlich das dann irgendwann gefallen. Und insofern habe ich Agroforst, mehrere Systeme, vielfältige Systeme, Waldgartensysteme als meine Berufung gefunden und versucht, das mit den Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen, zu ermöglichen.
Also du hast eigentlich dann gesagt, also nachdem du dich da tiefer mit beschäftigt hast, gemerkt, okay, Landwirtschaft der Zukunft, die ist komplexer und vielfältiger, die hat mehrjährige Elemente drin und dann hast du nach Wegen gesucht, was wäre denn dafür eine passende Technik?
Ja. Richtig, genau. Und auch so ein bisschen so was, ja, genau. Und was ich auch dann gesucht habe, ist, welche Aufgabe kann ich erfüllen? Ne? Ich habe für mich selber in meinem Selbstcoaching oder für mich selber auch so eine Formel, kann man so sagen, wenn man halt Fähigkeiten hat und auch Fähigkeiten, das hat sich für mich dann halt persönlich definiert. Ich kann mich ausdrücken, ich kann verschiedene Sprachen sprechen. Ich kann gut komplexe Zusammenhänge an verschiedenste Leute adressieren, sozusagen das Thema Fähigkeiten, aber auch das Thema Macht. Jeder von uns, der hier aktiv ist, gehört zu den mindestens 8% reichsten Menschen, die dieses hören können wahrscheinlich, indem sie halt ein Handy haben, Smartphone, wahrscheinlich sich nur ein Bankkonto. Das ist so das zweite Thema.
Das sind nur 8% der Menschen, die ein Handy haben? Nee. Ja. Oder?
Ja, das ist ein Bankkonto, ne? Okay, also ich stelle das jetzt mal halbwegs setze ich das jetzt mal gleich, um das ein bisschen weiter einzuschränken, das Thema Macht und dann resultiert da eigentlich auch ganz stark das Thema Wissen. Und es gibt keinen Weg in die Unwissenheit. Das ist auch ein Zitat, was mir dann auch gesagt worden ist. So, Sven, du hast jetzt mal hier in einem Nahrungswald oder im Agroforstsystem übernachtet. Guck dir das an, ne? Erlebt das. Was sind hier für Vögel? Was ist hier für was passiert hier gerade? Und dann sind wir einfach nur 500 Meter weitergegangen und standen in einer Agrarwüste. Das hat mich im Hochsommer einfach total weggeflasht. Das war so ein Tag wie heute, wo es einfach richtig heiß war und ich dann in so einem Waldgarten stehen konnte und dann wir einfach nur 500 Meter rausgegangen sind. Da war einfach knallende Hitze, voll die Dürre. Das war so ein Unterschied wie Tag und Nacht und das ist mir unter die Haut gegangen, diese Erfahrung. Und da habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich viel stärker machen. Genau, also jetzt komme ich wieder auf diese Formel, wie gesagt, aus dem Thema Fähigkeiten, aus dem Thema Fähigkeiten aus dem Thema Macht heraus und auch aus dem Thema Wissen, was man ja nicht wieder unvergessen machen kann, weil man sich sonst nur selber betrügt, kommt auch das Thema dann am Ende Verantwortung. Und meiner Verantwortung versuche ich gerade am ehesten mit dem Thema NatureBots umzusetzen.
Okay. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Warum braucht jetzt eigentlich die Landwirtschaft NatureBots wo steht ihr da gerade mit dem Projekt? Also du hast schon gesagt, ihr wollt KI-Dienstleistung, Software-Dienstleistung für die Landwirtschaft anbieten. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Fleisch dahinter geben, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, worum es geht.
Genau, also warum es uns braucht, würde ich gerne einen Satz noch vorweg noch dazu geben. Und zwar ist es mir persönlich auch ein Anliegen. Ich glaube persönlich, die Zukunft der Landwirtschaft wird nicht alleine gerettet durch KI und Robotik, sondern halt durch die Verbindung der Menschen, die immer stärker mit der Landwirtschaft wieder zusammenkommen und zusammenwachsen. Das heißt, die eigentliche Vision sind eigentlich dezentrale Höfe, ein solidarisches Netzwerk, solidarische Landwirtschaften, stärkere Verbindungen zwischen dem. Aber diesen Shift, jetzt alle, dass wir von heute auf morgen wieder Subsistenzwirtschaftler werden, das heißt alle wieder selber im eigenen Garten wieder Gemüse anbauen und die ganzen Fortschritte, die wir eigentlich in der Gesellschaft erzielt haben, in einem Land der Dichter und Denker, diesen ganzen Fortschritt auch aufrechtzuerhalten, ist etwas, das wozu wir auch Technologien nutzen sollten. Ne? Genauso wie ein Alexander von Humboldt in Südamerika unterwegs war und die ganzen Pflanzen, die er entdeckt hat, mit Zettel und Stift hat aufmalen lassen und mit Farben, wahrscheinlich noch nicht mal mit einem Stift, sondern halt mit einem Malkasten. Mhm. Genauso kann man es heutzutage auch machen mit Sensorik und das halt kartieren und aufnehmen. Und das macht man eigentlich, im Grunde genommen ist das die gleiche Herangehensweise wie damals Alexander von Humboldt, fast 200-300 Jahre, wie lange ist das her? Genau das machen wir jetzt halt auch. Und wir nutzen, wie gesagt, jetzt warum braucht es uns eigentlich? Weil wir diese ganze Technologien, die es bisher gibt, aber auch diese landwirtschaftlichen Systeme, die es durchaus möglich sind, mit neuen Technologien ermöglichen wollen. Und da sind wir auf dem Weg dahin, jetzt schon mit verschiedenen Agrarrobotik-Herstellern zu arbeiten, dass wir denen sagen können, hey, ihr könnt doch auch, Bäume sind nichts Schlimmes. Also wir können mit Bäumen auch in Harmonie robotische Dienstleistungen oder robotische Systeme fahren lassen. Und wir brauchen nicht nur ganz ebene Flächen. Das heißt, die Flächen müssen nicht robot-ready sein, weil was wir zum Beispiel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen haben in der Landwirtschaft, dass die landwirtschaftlichen Systeme sich immer mehr angepasst haben an den Maschinen, die es gibt. Das heißt, immer breitere Flächen, das Thema Spritze, ne? Breites Gestänge, 12 Meter, 16 Meter und weiter. Das war halt das der Weg to go. Und das heißt, wir haben auch viele, auch in meinem Verwandtenkreis, mein Opa, der sagt dann, die ganzen Bäume, die du jetzt alle wieder aufpflanzen möchtest, die habe ich alle weggemacht. Und das ist natürlich auch ein Thema. Ne? Aber wir können jetzt sagen, okay, durch die Technologie wo wir sagen können, zum einen, wir können wieder kleinere fahren, weil wir kleinere Roboter haben. Und was halt auch in den letzten Jahren nochmal ein Punkt war und aktuell auch noch sehr stark ist, das Thema GPS-Verfügbarkeit, gerade bei den Agrarrobotern, dass man immer eine Satellitenverbindung hat. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man mit dem Handy in den Wald geht, dann funktioniert das GPS nicht mehr so gut. Das heißt, die Navigationssoftware funktioniert nicht mehr. Und da haben wir ein Tool, und das ist so ein bisschen auch der Groschen gewesen, warum wir eigentlich NatureWatts gegründet haben oder gesagt haben, wir machen das jetzt. Ich hatte mich ja, wie gesagt, über Jahre lang, seit 2016, 15, mit Agroforstsystemen beschäftigt, überlegt, wie kann man das auf Schienensystemen packen, wie kann man, ein Schienensystem habe ich mir überlegt oder auch ein Seilkamerasystem. Und dann auf einmal habe ich jemanden getroffen, meinen Mitgründer Sebastian Pütz, der dann gesagt hat, ja, ich kann durch einen botanischen Garten fahren. Und das kam halt so durch einen gemeinsamen Freund. Einem Freund habe ich immer von Agroforstsystemen erzählt. Und dieser Sebastian, der auch der gemeinsame Freund ist der Wolf Görz, den hat er die ganze Zeit von 3D-Punktwolken und Navigation und eine GPS erzählt. Und dann hat er uns auf dem Stadtfest gesagt, hier, ihr beide, ihr müsst mal eben kurz miteinander reden. Und dann war das Kind im Brunnen gefallen, sag ich mal. Dann ging es auf einmal los und dann haben wir gesagt, wir treffen uns regelmäßig im Team und dann haben wir jetzt inzwischen, wie gesagt, wir sind ein Team von fast 12, 13 Leuten, haben 2,5 Millionen Euro, 3, 4 Millionen Euro, ja, fast Gelder eingeworben. Letztes Jahr fast 170.000 Euro Umsatz gemacht und in diesem Jahr planen wir fast an die 500.000 Euro zu kommen. Genau, und das ist daraus so entstanden über die letzten Jahre.
Ganz schön rasantes Wachstum auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, eure Vision ist schon eine sehr kleinräumige, vielfältige Landwirtschaft, die es wieder möglich macht, dass eigentlich fast jeder oder jede sozusagen mit einem bisschen Land so ein vielfältiges produktives System anlegen kann. Aber es ist jetzt weniger eine Lösung, die es sozusagen momentan existierenden Landwirtschaftsbetrieben irgendwie was an die Hand gibt, mit dem sie vielleicht resilienter werden oder so, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, wir haben verschiedene Technologiesäulen, mit denen wir denen potenziell auch schon jetzt helfen könnten. Das heißt, angenommen, ein Landwirt wird sich zutrauen, wesentlich komplexer, vielfältiger anzubauen, würden wir sagen, wir könnten das für dich inventarisieren. Das ist zum Beispiel so ein Thema, dass man versucht jetzt zum Beispiel in Möhren Zwiebeln mit einzubauen oder einzupflanzen. Und wir dann halt diese inventarisieren und sagen, wo die gerade stehen, welchen Reifezustand wir haben. Und das Problem ist ja momentan, so ein normales Bild einer Landwirtschaft, man stellt sich einen 5-Hektar-Schlag vor und hat man halt eine Kultur drauf. Das ist entweder, sag ich mal, im Wesentlichen Mais oder Getreide. Ja. Und wenn man jetzt aber 5 bis 10 bis 20 verschiedene Kulturen hat, an ganz vielen verschiedenen Orten, und das dann, wie gesagt, wollen wir es halt nur darstellen. Man kann sich vorstellen, vorne ist dann ein Tablet und man sieht dann, wo, wie, welche Pflanzen gerade stehen, welchen Reifezustand sie haben. Und daran arbeiten wir zum Beispiel auch. Da können wir, ne, das ist gerade so ein Thema.
Okay, also das ist jetzt sozusagen, da erstellt ihr so eine Art digitalen Zwilling, nennt man das, glaube ich.
Genau.
Also
richtig.
Wo dann eigentlich sichtbar wird, was wäre jetzt an den verschiedenen Orten zu tun. Das muss nicht alles sozusagen im Kopf oder im Notizbuch des Landwirtes gespeichert sein, sondern das wird dann sozusagen an die Software ausgelagert, genau, und informiert den Landwirt. Aber ich frage mich immer noch, wie ist das dann wirtschaftlich erntbar, ne? Weil man muss ja trotzdem irgendwie reinfahren. Du hast ja vorher auch, also du hast ja in der Erntetechnik gearbeitet, ne? Das sind ja super schlagkräftige Maschinen, die da eingesetzt werden, die halt
richtig.
Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie schnell ihr Karotten geerntet habt, aber ich denke, das wird wenige Stunden gedauert haben, um einen ganzen Hektar zu ernten, ne?
Das ist korrekt.
Weniger, ja. Und da frage ich mich schon, in so komplexen Systemen, wie wird das dann konkurrenzfähig erntbar gemacht? Also sicherlich sind solche vielfältigen Systeme ökologischer, resilienter, bieten viel mehr Lebensraum. Es gibt durch die ganzen Wechselwirkungen wahrscheinlich viele Synergieeffekte. Sicherlich auch Konkurrenzeffekte, muss man bestimmt auch genau hinschauen. Aber ja, genau, was ist deine Antwort darauf?
Ja, also wir bewegen uns mit der Landwirtschaft da, wo sie jetzt ist. Wir holen sie da ab, wo sie jetzt ist und bewegen uns genauso langsam oder schnell oder vielleicht sogar wesentlich schneller in diese Richtung, dass solche Systeme dann wirtschaftlich tragfähig werden. Indem so ein Roboter dann natürlich verschiedenste Kulturen auf einmal auch handeln kann und mit denen was machen kann. Stand jetzt arbeiten wir, wie gesagt, eher mit B2B. Das heißt, wir arbeiten in erster Linie mit anderen Agrarrobotik-Herstellern und optimieren deren Agrarrobotik. Das heißt, wir also haben ein...
Ihr baut nicht selbst Hardware sozusagen, sondern ihr nutzt Hardware, die schon entwickelt ist von anderen Herstellern und optimiert die.
Genau, so haben wir jetzt schon unser Go-to-Market. Ne? Das heißt, so holen wir jetzt schon die Robotik-Systeme, die es jetzt im Markt gibt, holen wir jetzt schon ab und bringen dort unsere Autonomie-Software drauf oder transportieren dort unsere Software drauf. Und dann, so sind wir auf verschiedenen dann schon da. Und durch diese verschiedenen Lernerfahrungen in den verschiedenen Projekten mit den verschiedenen Herausforderungen, sei es jetzt in einer Obstplantage oder sei es jetzt in einem Weihnachtsbaumsystem oder sei es jetzt in einem Tunnelsystem oder in einem Agri-PV-System, haben wir verschiedenste Erfahrungen und machen dadurch unsere Software sehr, sehr robust und sehr, sehr lernfähig. Und das immer mit dem Ziel, letztendlich, wir sprechen manchmal gerne intern vom sogenannten Endgegner, irgendwann in einem Waldgartensystem das zu machen. Natürlich, das ist, wie gesagt, das ist immer unsere Vision, da wollen wir hin, aber wir haben auch ganz stark die Geschwindigkeit, dass wir da hin auch unterwegs sind. Mhm. Und Agroforest-Monitoring-Projekte eigentlich auch jetzt schon machen. Das sind zum Teil dann noch im Forschungsstadium, aber in hier und jetzt und im Umsatz sind wir halt in erster Linie mit unserem Autonomie-Software-Kit unterwegs.
Und jetzt nochmal zum Verständnis, was genau macht dann dieses Autonomie-Software-Kit? Also angenommen, ich habe jetzt irgendwie einen Roboter entwickelt oder ich habe schon Roboter bei mir auf dem Hof laufen, dann könnte ich euch jetzt sozusagen fragen, könnt ihr mir das optimieren? Und dann kommt ihr mit eurem Autonomie-Software-Kit und macht was.
Ja, genau. Also in der Regel so ein Roboter, was man relativ einfach kann und was man auch die meisten schaffen, ist den Roboter von einer Koordinate zur anderen zu fahren, sogenannte AB-Linien. Mhm. Das heißt, oder auch Drohnen, da könnte man das ja auch vielleicht, fahren nach rechts, links und fahren dann die Lande wieder runter, zack. Aber die Landwirtschaft und die Robotik und das draußen ist ja wesentlich komplexer. Wir haben Probleme im Sinne von unterschiedliche Bodenbegebungen. Auf einmal fällt was um, dann liegt ein Leiter im Weg, dann müssen wir das drumherum fahren. Das nennt sich dann Obstacle Avoidance. Wir müssen eine flexible Routenplanung haben. Wir brauchen, wie gesagt, auch sehr genau, was der Maschinenzustand gerade, damit wir wirklich Autonomie ermöglichen können. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Schritte, die man sich so als Normalsterblicher, so will ich mal sagen, oder als jemand, der sich da weniger mit beschäftigt hat, gar nicht so sehr so bewusst ist. Aber dieser Wahrnehmung im Raum, das ist etwas, was sehr, sehr vielschichtig ist. Man muss sich zunächst erstmal lokalisieren, dann macht man sich ungefähr einen Plan, wo gehe ich denn hin, welchen Schritt werde ich als nächstes umsetzen, was nehme ich wahr mit meinen Augen, mit meiner Haut, mit meinen Ohren. Das sind dann bei uns ja auch die verschiedenen Sensoren.
Das nennen wir dann. Das, was meine Tochter so im ersten Lebensjahr gelernt hat.
Genau,
genau.
Das nennen wir dann zum Beispiel Sensorfusion. Alles menschliche Konzepte, die ist so in der Menschwerdung auch genauso mal passiert. Aber die versuchen wir alle auf dem Bereich der Robotik auch zu lernen. Und dann letztendlich dann auch in eine wirkliche Autonomie herbeizuführen. Weil letztendlich möchte man ja auch einfach, damit es halt auch wirtschaftlich ist, sagen können, hier, der Roboter, der macht das autonom. Mhm. Und da sind so viele Schritte, die darüber hinausgehen, als nur von A nach B zu fahren.
Also ich gebe dem eine Aufgabe und der macht die dann auch wirklich selbstständig sozusagen. Oder ich muss dann nur noch, keine Ahnung, vielleicht nochmal gucken, wie er sie jetzt genau macht. Sondern er kann da selbst hin navigieren, er kann da selbst sagen dann den Task erledigen, so ist so das Ziel. Aber gibt's nicht auch aus anderen Bereichen Leute, die das schon machen? Also Boston Dynamics zum Beispiel, die bauen ja seit vielen Jahren Roboter. Da gibt es ja auch autonom im Raum navigierende Roboter, oder?
Ist richtig. Genau. Aber wie gesagt, was wir sehen bei diesen und auch bei den Boston Dynamics und ähnlich, ist, dass die in der Regel halt in der Lage sind, ein oder zwei oder drei, oder natürlich erweitern die auch ihren Software-Stack immer weiter. Das ist auch, steht gar nicht außer Frage. Aber wir glauben zumindest, dass zukünftig, genauso wie man sich heutzutage, wenn man sich einen Laptop kauft, jetzt nicht mehr anfängt, ein Betriebssystem zu programmieren, dass man dann zukünftig auch in der Lage sein möchte, erstmal seine Hardware und seine Kundenprobleme optimal bedient, das heißt, die Kundennachfragen optimal bedient, den Service, den After-Sales darzustellen und dass man sich da auch fokussiert auf die Kernkompetenzen. Und wir haben uns gesagt, wir fokussieren uns auf den Bereich Software, das ist ganz klar. Und genau, das machen wir in erster Linie. Mhm. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig, vielleicht auch noch, wir bauen auch an einem eigenen Roboter. Wir haben auch den Neo 1 gebaut. Wir bauen jetzt auch den Neo 2 gerade und werden auch den Neo 3 bauen. Dies ist in erster Linie eine Forschungs-, Entwicklungs-, aber auch eine Demonstrationsplattform, die uns dazu bringen soll, unsere ganzen Technologien, die wir haben, auf unserer eigenen Plattform zu üben. Wir haben da auch eine klare eigene Verwertungsstrategie für. Das heißt, wir wollen ein sogenanntes Full-Farming-System umsetzen. Das heißt, dass man auf einem, auf einem bis zu halben Hektar großen Fläche zum Beispiel alle Arbeitsschritte erledigen wird, die so zum Beispiel in einem Market Garden auch da sind und die natürlich an so einem Werkzeuggerät dann halt auch umsetzen werden. Wir sind da jetzt nicht so sehr forcierend, dass wir sagen, wir wollen auf keinen, also ne, dass wir wollen da jetzt die große Landwirtschaft verändern, also im großen Kontext, also mit unserer eigenen Plattform, mit unserer eigenen Hardware-Plattform, sondern da eher mit natürlich mit ganz vielen anderen Agrarrobotik-Herstellern erstmal kooperieren. Und diesen Bereich des Market Garden, kleinteiligen, das sehen wir persönlich noch sehr weit entfernt. Also noch 3, 4, 5 bis 10 Jahre kann das noch dauern, bis das richtig in der Fläche auch umgesetzt wird. Aber dort, dort werden wir auch unsere eigene Hardware oder über planen wir auch unsere eigene Hardware zu positionieren. Aber das sind wir auch noch offen sozusagen, was das, welche Richtung das tatsächlich nachher nimmt.
Okay, also den Roboter, den ihr selbst habt, den sieht man, glaube ich, auch gerade hinter dir. So ein weißer, vierbeiniger, kastenartiger Roboter, dem wahrscheinlich ziemlich viel Hightech drin steckt. Das ist auch ein Riesending, sowas zu entwickeln, oder? Also es passiert ja nicht mal eben gerade so zu Hause an der Werkbank, oder?
Absolut. Also wir sind ja eine Ausgründung vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, den DFKI. Und wir haben dort Teil, sind ein sogenanntes Forschungstransferprojekt gewesen. Und innerhalb dieses Forschungstransferprojektes, also Exist-Forschungstransfer, das Exist kennen ja vielleicht viele Leute, aber wir haben sozusagen das große Exist bekommen, weil wir, wie gesagt, eine Navigations- oder diese Lokalisierung, Navigationslösung, die wir haben, mit in auf unsere Plattform, in unser Projekt, in unser Produkt bringen. Und in diesem Rahmen haben wir einen eigenen Roboter auch gebaut. Das heißt, wir hatten noch jemanden bei uns im Team, der gesagt hat, ich möchte gerne auch einen Roboter bauen. Und das war wirklich ein großer Segen, weil andere Roboter, die man zu der Zeit gebaut oder bestellt hätte bei anderen Dienstleistern, wären erst vielleicht ein halbes Jahr, Jahr oder 2 Jahre später gekommen, als wir unseren fertig hatten. Und das ist in dieser Entwicklung schon sehr viel Zeit.
Okay, und, ich hab gesagt, wir wollen nicht so lange warten, wir bauen das jetzt einfach schnell mal selbst.
Ja, wir haben es halt auch so einfach beantragt. Ne? Wir hatten das so beantragt und wir hatten das auch so vorgehabt und es macht auch total Sinn. Es ist ein Riesenunterschied und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, aus meiner landwirtschaftlichen Unternehmensentwicklungserfahrung, dass die letzten 20% bis zur Serienreife, bis zu einem Roboter oder sei es eine Maschine, sei es auch eine simple Maschine, die sich verhältnismäßig simpel anhört, die in großen Mengen Kartoffeln ernten soll, bis die wirklich serienreif ist, in großen Stückzahlen an vielen Stellen dezentral funktionieren kann, standfest da sein kann, das ist nochmal eine riesen andere Aufgabe. Mhm. Und wir haben uns bei Nature Robots halt 2, 3 Probleme herausgenommen, insbesondere, wie gesagt, den Bereich der Autonomie, respektive Navigation bzw. Lokalisierung. Das nächste ist das Thema der Inventarisierung und schließlich die Entscheidungshilfesysteme. Und die bringen wir gerade in verschiedenen Projekten verschieden mit ein. Und genau, so sind wir da gerade unterwegs.
Okay, als Landwirt, wenn ich jetzt das gerne auf meinem eigenen Hof mal ein bisschen Erfahrung mit dem Thema Robotik sammeln würde, kann ich da bei euch anrufen? Und wie viel Geld sollte ich da auf meinem Konto haben? Und was wären denn da so die ersten Schritte, wenn ich jetzt bei euch anrufen würde?
Genau. Also der erste Schritt oder das Einfachste ist dann, wenn der Landwirt etwas, eine außergewöhnliche Herausforderung hat und wir gucken dann, welche robotischen Systeme es vielleicht schon gibt, welche man dann eventuell noch besser machen kann und entwickeln dann gemeinsam wiederum mit dem Hersteller dann sein die Robotik wesentlich weiter. Das ist sicherlich ein Punkt. Das andere ist, wo wir gerade auch mit Landwirten zusammenarbeiten, ist in Form von Forschungsprojekten. Wenn man dann eine spezielle Herausforderung oder Fragestellung hat, dann sind wir dabei, ein Projekt aufzusetzen, wo es darum geht, einzelne Fragestellungen konkret auch zu lösen. Und dazu haben wir immer verschiedene Landwirte, sei es jetzt wieder auch Agronomen, die uns auf dem Bereich der Wissen, des Wissens, agronomischen Wissen weiterhelfen, aber auch verschiedene landwirtschaftliche Projekte, die vielleicht ein komplexeres Anbausystem schon haben und sagen, ich würde das gerne noch wesentlich größer machen. Dazu brauche ich aber mehr Inventarisierung, muss mehr wissen, wo, wie, welche Zustände sind. Das könnte uns diesen Vorteil erbringen.
Nochmal genau, ganz kurz, das heißt Inventarisierung, also sozusagen, wo stehen welche Pflanzen, in welchem Zustand sind die so? Ja.
Genau. Das verstehen wir unter Inventarisierung. Das heißt, ich habe mein vielfältiges Anbausystem und wir sagen dann, wo welche Pflanzen wie sind und dann gucken wir, welche Plattform es vielleicht gerade dazu für passend ist, dass wir das machen könnten.
Das heißt, du hast auch einen ganz guten Überblick darüber, was es sonst so in der Szene gerade an Entwicklungen gibt, wenn ihr damit
richtig. Ja, genau. Also ich selber bin ja seit 36 Jahren in der Landwirtschaft irgendwo verwurzelt. Die ersten 20 Jahre waren natürlich einfach nur mit Trecker fahren und auch mit Schweine aus dem Schweinestall raustreiben bei meinem Onkel verbunden. Das heißt, relativ einfach, erstaunlich einfach. Und dann natürlich aus dem konventionellen Landmaschinenentwicklung heraus, große Maschinenentwicklung, Maschinenbau, Unternehmensaufbau international und jetzt natürlich seit 6 Jahren sehr intensiv dann natürlich auch daran, seit 2016, das sind ja fast schon 8 Jahre jetzt, zu gucken, wo sind welche robotischen Lösungen oder KI-Lösungen, die es bereits gibt, Sensorlösungen, und die versuchen wir immer optimal zu integrieren in unsere, aber auch in andere Plattformen.
Ja. Und ich meine, da lässt sich wahrscheinlich auch schwierig jetzt so einen Preisnagel dran machen, oder? Weil das ist dann eben eine sehr individuelle, maßgeschneiderte Lösung, aber ich denke, man muss trotzdem als Betrieb, wenn man was in die Richtung machen will, sicherlich auch ein bisschen was auf der hohen Kante haben, oder?
Es ist ja unser Ansatz, wenn man jetzt zum Beispiel schon Roboter einsetzt, Feldroboter, es ist unser Ansatz aktuell, zum Beispiel es gibt ja auch die meistverkauften oder im Einsatz sich befindenden Agrarroboter sind nun mal die halt gerade aktuell von Naio und Farmdroid, stückzahlmäßig. Mhm. Die haben aktuell gewisse Einschränkungen noch. Und zum Beispiel, wenn man sagen würde, mit dem wollen wir auf Basis dieser Plattform wollen wir beispielsweise was ermöglichen, was die bisher nicht können, dann wären wir die richtigen Partner und dann würden wir zum Beispiel an die Hersteller auch rangehen können und sagen, hey, das wollen wir mit euch ermöglichen, durch den Tunnel zu fahren. Oder wir wollen mit euch das ermöglichen, dass der Roboter einfach von sich aus morgens um 5 Uhr losfährt und das frische Gras von der Weide holt und das zu den Tieren bringt. Das können wir schaffen, technologisch. Das ist vielleicht dann für den Agrarroboterhersteller, für diesen einen Kunden vielleicht noch nicht interessant, noch nicht. Aber wie gesagt, mit uns dann halt auf jeden Fall möglich. Und so könnten wir dann gemeinsam auch an den Hersteller herantreten, der Agrarroboter, und das dann auch relativ leicht auch übertragen und entwickeln mit denen gemeinsam.
Und kannst du so, also wenn du da so einen breiten Überblick hast, kannst du so Startups oder andere technische Entwicklungen aus der letzten Zeit nennen, die dich selbst irgendwie total geflasht haben? Also wo du sagst so, hey, das fand ich richtig spannend und hat mir irgendwie total Lust gemacht, an dem Thema dran zu bleiben oder vielleicht mit denen auch zusammenzuarbeiten. Gibt es da so eine Anekdote?
Ja, da gibt es tatsächlich eine, und zwar ein Projekt, was mich total inspiriert hat und ich auch seit 2016 und danach 17, 18, 19 in Deutschland auch sehr stark mit aufgebaut habe, die Community von Farmbot.io. Die haben alles, wie gesagt, Open Source gemacht und die haben sehr viele spannende Projekte an verschiedensten Bildungseinrichtungen etabliert. Man kann im Grunde genommen diesen Baukasten sich komplett selber zu Hause nachbauen, im Baumarkt gehen und sich das versuchen aufzubauen, oder man kann sich halt ein fertiges Kit von denen kaufen. Wie gesagt, das war auch ein starker Auslöser eigentlich auch für Nature Robots, zu sagen, wir wollen sowas machen in groß, hatte ich ja gesagt, ne, mit Schienensystem. Aber wir haben halt gemerkt, dass unsere Technologie eigentlich in der Lage ist, was viel wesentlich Flexibleres zu machen, als nur ein Schienensystem auf den Markt zu bringen. Und so habe ich dann, oder so sind wir dann auch mit dem Team und vor allen Dingen auch mit dem Gründerteam auch dann so zu dem Weg gekommen, den wir gerade auch begehen, wesentlich flexibler was auch anzubieten zu können und unsere Vision noch viel länger gemeinsam zu verfolgen.
Und was sind jetzt aktuell so eure Herausforderungen oder eure anstehenden Entwicklungen für die nächste Zeit? So vielleicht auch als abschließende Frage,
Wir haben Wir haben Stand jetzt 2 bis 3 Agrarroboter, die unsere Technologie einsetzen. Das heißt, die verwenden unsere Software und die gehen mit uns dann auch jetzt in Kürze auch auf den Markt. Unser Ziel ist es auch bis zum zur nächsten Agritechnica, die ist ja im nächsten Jahr, auf 4 bis 5 Maschinen. Dann steht dort Nature Robots Insight. Das heißt, man wird uns so viel mehr in dem Kontext finden. Das heißt, wenn dann ein Agrarroboter da ist, dann weiß man, okay, cool, da läuft eine gute, sehr erprobte und sehr erfahrene und solide Software auch hinter. Das ist sozusagen der Punkt. Und jetzt gerade sind wir eigentlich dabei, diese weiteren Anfragen, die wir haben, auch bedienen zu können. Also das versuchen wir gerade umzusetzen. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, neue Partner auch uns dafür zu öffnen. Und eigentlich guter Dinge, dass wir da auch dann, wie gesagt, im nächsten Jahr unseren Meilenstein schaffen, 4 bis 5 oder nicht so noch mehr Maschinen dann tatsächlich auf der Agritechnica halt auszustatten oder ausgestattet zu haben.
Drücke ich euch mal in die Daumen, dass das gut läuft.
Und, ja, danke schön.
Und Herausforderungen, also was, wo sagst du, da merken wir vielleicht auch, da ist es irgendwie das Brett doch dicker, als wir dachten oder so, oder? Also das gibt es ja sicherlich auch, oder? Es ist ja nicht immer nur, flutscht ja nicht immer nur alles.
Absolut. Aber das ist, genau, die Herausforderungen sind auch immer ein Teil eines Lernprozesses. Das heißt, natürlich haben wir gelernt, dass wenn wir, ich sage es mal ganz kritisch sozusagen in meinem eigenen Familienumfeld, wo man versucht, oder vielleicht andere auch Beweggründe hat, Landwirtschaft nicht zu verändern, dann sollte man da auch nicht den Weg gehen, sondern es macht viel mehr Spaß eigentlich, den dort, wo Leute sich auf den Weg machen, sich mit einem frischen Kopf neue Gedanken machen, die zu unterstützen und mit denen den Weg zu gehen und da den nächsten Weg herauszuführen. Und das macht richtig Spaß. Also, dass man sich neue Gedanken machen kann, dass man neue Zusammenhänge wieder neu auch wahrnehmen kann, auch das macht richtig Freude. Und die Herausforderung, wenn ich jetzt gucke in den letzten Jahren, die wir da auf diesem Weg hatten, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt mal ein Projekt oder ein Thema, was nicht funktioniert hat, das ist eigentlich eher damit meistens zu erklären, dass vielleicht die Zeit dafür noch nicht reif war oder wir auch vielleicht einen Schritt zu viel gemacht haben oder da noch nicht ganz das Stakeholder-System des jeweiligen Landwirtes noch nicht ganz bedient haben und vielleicht auch zu viel wollten, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig, also das nicht richtig getroffen haben, ne? Dass man gemeinsam eine richtige Symbiose hinbekommt zwischen den verschiedenen Akteuren, die es in diesem Kontext gibt. Und das würde ich sagen, das ist so das Problem oder die Herausforderung. Natürlich kann man immer sagen, finde ich auch spannend, wenn die Natur wesentlich mehr gewertschätzt wird und wir natürlich auch wesentlich mehr finanzielle Mittel wieder haben könnten, um da wieder was zu machen, um das nächste Projekt wieder zu initiieren. Aber ich finde das ein bisschen zu einfach gesagt. Also wenn man eher sagt, in der Gesellschaft, das wäre also mein Wunsch, dass man wieder Natur oder das, was man, wie man sich ernährt, mit Lebensmitteln, ganz bewusst Lebensmitteln, und da diese Wertschöpfungsschätzung wieder reinbringt in die Nahrungsmittel und am Ende man sagen wird, okay, wir wollen zwar alle überall diese hochwertigen und Lebensmittel haben, aber wir wollen jetzt nicht alle von heute auf morgen wieder Landwirte werden, sondern wir wollen auch in unseren Jobs bleiben und in unseren Berufungen, in denen wir so vielfältig so gewonnen haben, auch weiter verweilen, dann ist Technologie ein Werkzeug dazu. Und das wollen wir weiter auch in die Masse tragen. Ja.
Und da scheinbar ziemlich kooperativ. Also ihr habt eigentlich Lust auf Zusammenarbeit. Ich habe jetzt gleichzeitig seid ihr ja von der Rechtsform, was seid ihr für eine Rechtsform, GbR oder?
Ja, genau, wir sind eine GmbH.
GmbH.
Das liegt einem, genau. Wir sind eine GmbH, wir sind aktuell 4 Gründer, 4 Gesellschafter, bisher noch. Natürlich sind wir auch, also das ist halt auch so ein Punkt. Als Unternehmer ist man immer in so einer man nennt das systemtheoretisch Ambidextrie. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite wieder Amboss, ne, auf der einen Seite halt erkunden, auf der anderen Seite festigen. Und natürlich beschäftigen wir uns auch mit Themen wie Purpose-Ökonomie und wir mit ganz vielen anderen, auch durchaus noch alternativeren Gemeinwohlökonomie und so welchen Sachen. Aber auf der anderen Seite sind wir halt immer in einem Kontext, wo wir auch beide Seiten ansprechen wollen. Mhm. Und darum haben wir uns jetzt erstmal noch entschieden, in ein GmbH-Konstrukt zu fahren und wir sind auch durchaus offen auch für mögliche Investoren, gerade die unsere Idee teilen. Dennoch sind solche Themen für uns irgendwo relevant und wir versuchen sie an den Stellen, wo wir können, auch zu integrieren.
Hm. Ja. Und ihr versucht ja schon einfach wirklich auch auf Zusammenarbeit zu setzen, ne? Weil das ist ja schon nochmal so die Frage, inwieweit konkurriert man mit anderen Unternehmen in dem Bereich oder ist das Feld noch so jung, dass es da eh viel mehr zu tun gibt, als es sozusagen Menschen gibt, die die Sachen tun? Oder wie ist da deine Einstellung?
Ja, ich persönlich habe immer die Einstellung, sobald es jemand anders gibt, der irgendwas besser kann als ich, dann sollte ich das lassen. Oder werde ich es auch lassen. Und umgekehrt versuche ich immer das zu machen, was gerade nicht die anderen machen, dass ich das halt tue. Und wie gesagt, die Herausforderung mit dem Bevölkerungswandel, oder mit dem Bevölkerungswachstum, die Herausforderung mit den klimatischen Veränderungen, die uns gerade, die wir erleben, aber auch von dem Kontext und viel größer und unterschätzten Kontext der Artenvielfalt, gibt es da so viel zu tun, dass ich natürlich sage, eine soziale Entwicklung ist erstmal viel, viel wichtiger, aber die technologische Entwicklung, dafür werden wir sorgen oder unter anderem mit dazu beitragen. Und damit sind wir als NatureWatts angetreten.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Gibt es von dir noch was, was du abschließend unseren Hörern und Hörern mitgeben möchtest?
Ich denke, ich kann eigentlich nur jeden mal einladen, in so einem Nahrungswald eine Nacht zu verbringen, eine Exkursion zu machen, sich mit Gleichgesinnten ins Auto zu setzen. Und ich muss echt sagen, eines meiner besten Erfahrungen meiner letzten 6 Jahre waren tatsächlich eine Exkursion. Ich weiß nicht, ob du das so gerade vor Augen hast, von einem gemeinsamen Freund von uns. Einmal hoch Richtung Skandinavien, einmal einen Essgarten in Oldenburg besucht, dann letztendlich auch einen Market Garden, Richard Perkins in Schweden, verschiedene Agroforstsysteme, einfach mal so eine Tour machen. Und ich, ne, das war einfach toll. Ich muss sagen, das ist fast sogar meine schönste Woche meiner letzten 6, 7 Jahre gewesen, die ich so in Erinnerung habe. Und die hat mich auch wirklich ganz stark geprägt. Und dazu möchte ich eigentlich nur alle einladen, sowas zu machen, sich an andere Akteure zu vernetzen, andere Netzwerke anzuschließen und solchen Exkursionen nicht nur zu erfahren, nicht nur zu hören, wie wir das vielleicht jetzt gerade machen, sondern wirklich zu erleben. Und mit erleben meine ich da drin auch übernachten, die Hand in den Boden zu stecken, vielleicht den Boden zu schmecken tatsächlich, mal eine Esskastanie zu riechen. Also richtig, richtig da Verbindung auch aufzunehmen und sich dann Gedanken machen, welchen Platz kann man dafür einnehmen und welche Berufung hat man, um sowas zu ermöglichen.
Ja, das kommt an, dass sich das ganz schön bewegt hat. Da gehen Credits an den Emil, oder?
Ja, ganz viele, ja. Genau.
Ja, genau. Danke dir für deine Zeit und ich wünsche euch alles Gute. Wir werden uns sicher, denke ich, wiedersehen oder von euch hören, wenn es so weitergeht.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie schnell, wie viel vielfältiger unsere Anbausysteme in der Fläche werden.
Ja. Wir freuen uns drauf.
Du darfst dir abschließend für unsere Playlist gerne noch einen Song wünschen. Hast du spontan, was du die letzten Tage gehört hast?
Ja, von Aura This Seed. Das ist gerade so auch von einem gemeinsamen Mitarbeiter oder Kollegen in unserem Projekt, der auch sehr stark bei uns mitwirkt. Der hat mir dieses Lied empfohlen und seitdem er mir das empfohlen hat, höre ich das fast auf Dauerschleife und das passt ja sogar ein bisschen. Aurora This Seed.
Ja. Okay, ja gerne. Kannst du mir das gleich noch schicken. Super. Danke sehr. Dann alles Gute. Mach's gut, Sven. Und wir hören uns wieder. Beim nächsten Mal treffe ich mich mit Polybot, auch einem spannenden noch nicht Startup. Also das ist, glaube ich, noch momentan in der Forschung. Genau. Und da erweitern wir mal unseren Blick, was in dem Feld alles so geht gerade. Dann danke, Sven, und schönen Nachmittag dir.
Danke auch. Viele Grüße.